Ein Hund läuft in den Laden von einem Fleischer. Und er hat einen Geldbeutel im Mund. Und er legt seinen Geldbeutel in der Nähe der Kasse hin und setzt sich vor der Theke. Und der Fleischer sieht ihn an. Na, Kleine, was machst du hier? Was willst du hier machen? Willst du etwa Fleisch kaufen? Wow! Sagt der Hund. Ja, okay, klar. Was willst du dann? Ja? Speck, Leber, Steak, wow, sagt er. Ja, klar. Aha. Und wie viel? Ein Pfund? Ein Kilo? Wow. Der Fleischer schaut ihm in den Geldbeutel und das Geld dafür. Okay, er packt das Fleisch ein, gibt es den Hund und der Hund geht. Und er sagt, naja, ich muss sehen, wo er hingeht. Der Fleischer läuft ihm hinterher. Also der Hund läuft die Straße entlang, geht in ein Wohnhaus hinein, läuft zum zweiten Stock und kratzt an der Tür von einer Wohnung. Und ein Mann macht die Tür auf und fängt an, diesen Hund anzuschreien. Und der Fleischer sagt, stopp, hey, warte mal. Das ist der intelligenteste Hund, den ich je gesehen habe. Intelligent, sagt der Mann. Das ist schon das dritte Mal diese Woche, dass er seinen Schlüssel vergisst. Und ich behaupte, oft sind wir nicht so viel anders als diesen Hundbesitzer. Als ich nach Deutschland kam, ich sah im Tagesschau ein Protest von Sozialhilfeempfängern. Die haben protestiert, dass sie zu wenig kriegen. Nun, ich komme aus einem Land, wo unsere soziale Versorgung nicht so besonders ausgeprägt wie hier ist. Und es schien mir ziemlich komisch, dass Menschen Leistung bekommen, umsonst, und dann hinterher sich beschweren, dass es nicht genug ist. Ich habe meinen Mitbewohner gefragt, gibt es auch so etwas wie ein Dankesmarsch? Weißt du, wo die Leute sich bedanken können für das, was sie haben und für das, was sie bekommen? Mein Mitbewohner schaute mich an. Ist das eine ernsthafte Frage? Nein, eigentlich nicht, nee. Nun, ich will das nicht schlecht reden. Politischer Diskurs ist wichtig. Themen wie Ungleichheit oder Ungerechtigkeit, die sind wichtige Themen und müssen auch behandelt werden, ja. Aber dennoch. Wir Menschen neigen dazu, auf das zu schauen, was eigentlich gar nicht da ist. Wir schauen auf das, was fehlt. Wir schauen auf das, was wir nicht haben. Mein Vater erzählte mir einmal, er war auf einer Konferenz und leider, ich weiß nicht mehr, wo es war. Und ich kann ihn nicht mehr fragen. Aber ich glaube, es war für irgendeinen Wohlfahrtsverband. Und der Redner da sagte, wer hier würde sagen, dass er reich ist? Bitte aufstehen. Der Redner hat das gefragt. Ich habe überlegt, ob ich hier heute das frage, aber ich habe mir das nicht getraut in meiner eigenen Gemeinde, wollte ich nicht unbedingt in einer fremden Gemeinde machen. Naja, was heißt reich? Das ist eine gute Frage. Ja, man könnte vielleicht von Familie reden oder über Bildung, Gesundheit, Glück, Teilhabe an gesellschaftliches Leben. Aber lass uns kurz über Geld reden. Weiß jemand, was der durchschnittliche Einkommen ist in Deutschland? Brutto durchschnittliche durchschnittliches Einkommen, das Einkommen? Ja? Was meint ihr? Im Jahr. Sonst muss ich Mathe machen in meinem Kopf und ich kann das nicht. Im Jahr, durchschnittlich in Deutschland?
30.000?
Höher? Niedriger, also dazwischen, 41.000. 41.000 brutto ist durchschnittlich in Deutschland für einen Mensch. Wenn du das verdienst, da bist du in der Welt unter die reichsten 3%. Nicht schlecht. 15-mal verdienst du, 15-mal der Weltdurchschnitt. Nun, wenn du Hartz IV-Leistung beziehst, oder jetzt Bürgergeld, da bist du unter die reichsten 10% der Welt. 7-mal der Weltdurchschnitt. Mein Vater war der einzige Mensch, der aufgestanden ist. Mein Vater hatte Geld, aber er war nicht reich. Würde ich sagen. Er anscheinend anders. Aber was mein Vater war, war dankbar. Mein Vater war dankbar. Die Botschaft von der Bibel heute ist ziemlich einfach. Aber ich behaupte trotzdem, dass es wichtig ist, dass wir immer wieder hören, vielleicht noch wichtiger, das umzusetzen. Und ich glaube, ob Gott uns segnet oder nicht, das hängt auch von uns ab. Ich muss ein bisschen Spannung in der Predigt reinbringen. Hoffentlich im Laufe der Zeit wird das klarer, was ich da meine. Ich lese aus Lukas, Kapitel 17, und es steht, und es begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich meiner. Unser eigentlich. Es waren 10. Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der sich wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur diese Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Also 10 Aussätzige kommen zu Jesus. Ich sage, die kommen zu Jesus, stimmt nicht so ganz, die bleiben noch fern und rufen ihm zu. Warum? Weil die dürfen nicht nachkommen. Aussatz ist eine fürchterliche Krankheit und es wird verursacht durch einen Bakterien. Aber es ist eigentlich eine Nervenkrankheit. Das ist nicht so ganz komisch, wenn wir über so etwas wie Schuppenflechte denken, das auch eine Nervenkrankheit ist, aber zeigt sich auf der Haut. Man bekommt Geschwüre. Manchmal wird dein Gesicht verformt. Und das Schlimmste ist, dass einige Gliedmaßen werden manchmal taub. Und wenn etwas taub ist, man verletzt es ganz leicht. Weil wenn es taub ist, kann man nicht aufpassen. Und auch nicht so gut heilen. Und oft fallen Körperteile ab. Unaufsatz ist ansteckend und niemand wird es haben. Also müssen die Aussätzige, dürfen die nicht in einem Ort wohnen, die müssen außerhalb von der Stadt wohnen. Die müssen andere Kleidung tragen und wenn die in der Nähe von jemand kommen, die müssen schreien, unrein, unrein, sodass die anderen Leute wissen, fern zu bleiben. Meistens haben die Aussätzige zusammen gewohnt für sich, also besser zusammen in unser Elend als alleine. Die wohnten in so einer Aussatzkolonie oder Siedlung vor der Stadt. Übrigens, es gibt noch Aussatz heute. Zum Glück aber nicht so viel. Ungefähr in der Welt haben 200.000 Menschen Aussatz. Ungefähr die Hälfte davon ist in Indien. Und aus irgendeinem Grund, ein Fünftel davon ist in Zentralflorida. Ja, sie glauben, dass es dort übertragen wird von Gürteltiere. Aber sie wissen nicht so ganz warum oder wie das funktionieren könnte. So, heute, ja heute, in dieser Predigt hast du etwas gelernt. Nicht so besonders wichtig im Leben, aber zumindest das. Aussatz ist übrigens heute heilbar. Man muss ungefähr ein Jahr lang Antibiotika nehmen, aber dann ist das ziemlich zu heilen. Zurück zu der Geschichte. So, die 10 Aussätzige kommen von fern, schreien, Jesus, erbarme dich unser. Jesus sagt, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und das ist, deswegen war die Priester damals, hatten die Aufgabe, die Menschen als geheilt zu erklären, dass ihr Aussatz vorbei ist und sie von der Verbannung dann zurückkommen können in der Gesellschaft. Und die 10 gehen zum Priester, wurden geheilt, aber nur eine kommt zurück und dankt Jesus. Nun, das Erste, was wir hier heute lernen können, ist eigentlich nicht die Hauptbotschaft, aber vielleicht sogar wichtiger. Es steht hier, und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Ja? Nun, sie kommen zu Jesus und nichts passiert. Ja? Die sind genauso vorher wie nachher. Und Jesus sagt, geh zum Priester. Die hätten sagen können, Jesus, es ist ziemlich deutlich, dass wir noch Aussatz haben. Warum sollen wir dahin? Aber sie machen einen Schritt im Glauben und tun, was Jesus sagt. Und erst dann, als sie auf dem Weg sind, wurden sie geheilt. Meistens muss Gehorsam kommen, bevor Heilung kommt. Das ist eine ziemlich harte Botschaft, aber ich glaube, wichtig. Oft muss Gehorsam bevor Heilung kommen. Wir Menschen neigen dazu, anders zu machen. Wir sagen, Gott, wenn du mich heilst, dann werde ich glauben. Wenn du dieses Problem löst oder wenn du meine Ehe rettest oder wenn du das und das tun, dann werde ich mein Leben mit dir leben, dann werde ich glauben, dann werde ich bei dir sein. Aber das ist kein Glauben. Das ist mehr wie ein Geschäftsvereinbarung. Oft muss Gehorsam bevor Heilung kommen. So, nun zu den anderen. Jesus fragt, sind nicht 10 geheilt? Wo sind die 9? Wo sind die 9? Das ist eine gute Frage. Wo sind die 9 denn eigentlich? Das ist vielleicht wichtig für uns, weil natürlich wir sollen, ja, das ist ein einfacher Text, wir sollen sein wie dieser eine, der zurückkommt. Okay. Aber wo sind die 9? Weil vielleicht ist das wichtig für uns, dass wir nicht so sein wie sie. Leider steht hier nicht, wo die 9 sind. Ich habe ein Predigt gelesen, fand ich interessant. Jesus sagte, wo sind die 9? Und er sagte, hey, ich kann das beantworten. Er hat Geschichten ausgedacht für die anderen neun. Wo sind die? Und der eine, der hatte ein Transportgeschäft, bevor er krank wurde und verbannt wurde. Ne? Und in den paar Jahren seiner Krankheit versuchten seine Frau und sein Sohn, das Geschäft weiterzuführen, aber in seiner Abwesenheit, die Konkurrenz haben ihr Leben schwer gemacht und haben sie ausgenutzt und er musste sofort dorthin und sie retten. Ein anderer war verlobt, bevor er krank wurde. Und die Frau sagte, ich warte auf dich. Und er weiß nicht, ob sie tatsächlich gewartet hat. Also er musste sofort hin und noch schauen, ob er noch heiraten wird oder ob sie eine andere gefunden hat. Eine andere bekam in seiner Abwesenheit 3 Enkelkinder. Hat ihn nie gesehen, hat ihn nie gehalten. Er muss sofort hin. Eine hat gezweifelt, ob diese Heilung echt war. Vielleicht war es nur eine kurze Remission. Es wird zurückkommen. Einem war es egal, wie er geheilt wurde. Hauptsächlich weg von dieser blöden Siedlung, in diese dreckige Siedlung. Ich muss nicht mehr dahin. Nichts wie weg. Meine Lieblingserklärung war, 2 waren auf dem Weg nach Hause und dann haben sie gedacht, hey, warte mal, lass uns zurückgehen und Jesus Danke sagen. Aber als sie zurückkamen, war Jesus nicht mehr da. Ich dachte, hey, das ist nicht schlecht. Also, ja. Alles plausibel. Alles menschlich. Ja, und lass uns ehrlich sein. Mit der Heilung ist noch nicht alles getan. Mit der Heilung ist noch nicht alles getan. Wenn du in der Verbannung wohnst, lebst, ob es ein paar Monate ist oder es ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte, wer weiß. Wie sieht dein Leben aus? Wie sieht deine Finanzen aus? Hast du noch ein Haus überhaupt? Hast du noch eine Frau überhaupt? Oder hat sie dich einfach für tot gesehen? Hat einander gefunden. Wie viele Beziehungen müssen versöhnt, geheilt werden? Es gibt noch einiges zu tun. Und vielleicht waren die 9, wie so oft, wir. Die sehen, okay, was fehlt noch? Was muss noch getan werden? Was muss noch organisiert, gekauft, geregelt? Und Heilung, okay, das ist schon geschehen. Was will ich noch bei Jesus? Nochmal geheilt werden? Warum soll ich zurückblicken? Ich habe das schon. Jetzt kommt das Nächste. Aber einer ist zurückgekommen. Und er hat dafür so viel mehr bekommen. So viel mehr. Denn zuerst, dankbare Menschen sind glücklicher Menschen. Dankbare Menschen sind glückliche Menschen. Die sind nicht dankbar, weil sie glücklich sind. Andersrum. Die sind glücklich, weil sie dankbar sind. Und das ergibt Sinn. Wenn du immer auf das schaust, was fehlt in deinem Leben, was du nicht hast, wie schlimm alles so ist, dann wirst du nicht glücklich. Und wir alle kennen Menschen. Wir alle kennen Menschen, die nur sich beschweren über, wie schlimm alles ist. Ja? Und du kannst geben und geben und geben und trösten und besuchen, aber diese Menschen sind nicht glücklich zu machen. Ja? Wir kennen alle solche Menschen. Und wenn du solche Menschen nicht kennst, es tut mir leid. Du bist wahrscheinlich dieser Mensch. Es klingt einfach. Es klingt einfach, so einfach, dass es fast kindlich ist. Und ich denke, Mensch, will ich das tatsächlich sagen? Weil es ist fast mir peinlich. Aber ich kann garantieren, wenn du Zeit nimmst, wenn du Zeit nimmst und überlegst, was habe ich Gutes in meinem Leben? und Gott dafür dankst, ich garantiere, du wirst glücklicher sein. Du wirst glücklicher sein. Aber noch mehr. Du wirst von Gott gesegnet werden. Nun, vielleicht wirst du nicht mehr haben, nicht mehr bekommen. Aber du wirst von Gott gesegnet werden, weil das, was du hast, kommt jetzt von Gott. Nun, vielleicht sagst du, du versuchst irgendwie ein bisschen Wortspielerei zu machen. Vielleicht sollst du das vermeiden als Nicht-Muttersprachler. Man könnte das einfach nur eine Bewusstwerden nennen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich mehr da. Wenn du Gott dankst, ist mehr da. Du bekommst Segen, denn du entwickelst eine Verbindung zu Gott. Jesus sagte zu dem dankbaren Mensch. Er kommt zurück und Jesus sagt, dein Glauben hat dir geholfen. Nun, das griechische Wort hier für helfen ist eigentlich anders als den anderen Worten bisher. Ja? Alle 10 hatten Glauben. Alle 10 hatten Vertrauen. Sonst wären sie nicht hingegangen zum Priester, wenn es offensichtlich ist, dass sie nicht geheilt wurden. Die hatten Glauben, die hatten Vertrauen. Und die wurden alle auch geheilt. Aber die Rede bisher war nur mit Worten von gesund sein oder rein gemacht. Die sind medizinische Worte. Aber das griechische Wort hier, wenn Jesus sagt, dein Glauben hat dir geholfen, ist soto. Das Wort bedeutet retten. Das ist das Wort, was wir benutzen, wenn wir von Jesu Werk am Kreuz reden. Wenn wir das beschreiben, wir benutzen das Wort soto. In der Theologie die Rede von Heil, wie wir gerettet werden von Gott, wie das funktioniert durch dem Kreuz und durch die Auferstehung. Wir nennen das Soteriologie, die Rede von Rettung. Ja. Alle 10 wurden gesund. Aber nur dieser dankbare Mensch wurde gerettet. Ich beende mit einer Geschichte. Ja, es kamen viele Geschichten heute. Ich hoffe, ihr seid Menschen, die Geschichten mögen in der Predigt, weil heute war volle Geschichten. Ich beende mit noch einem. Ich kenne eine Frau und sie hat einen ungläubigen Mann. Und dieser Mann wurde krank, aber die Ärzte wussten nicht, was los war. Sie konnten keine Ursache finden. Und über Monate ging es ihm immer schlechter und schlechter. Und seine Frau sagte, aber wir beten für dich. Wir beten für dich. Und meistens hätte dieser Mensch gesagt, ach, mach mal. Das ist gut für euch. Er hätte gesagt, weder gut noch schlecht, mach mal, wenn du willst, das ist gut. Ja. Aber es ging ihm so dreckig, dass er sagte, wenn es klappt, wenn Gott mich heilt, dann werde ich Christ werden, dann werde ich glauben. Nach 6 Wochen haben die Ärzte doch eine Lösung gefunden. Und er wurde behandelt und heute ist er gesund. Ist er Christ? Natürlich nicht. Ja. Hat er Gott gedankt? Hat er Jesus gedankt für das, was er bekam? Natürlich nicht. Ja. Okay. Gott hat ihn gesund gemacht, ja. Aber wurde er gerettet? Gott hat ihn gesund gemacht, aber hat er Gottes Segen empfangen? Nein, weil er hat das gar nicht anerkannt. Ob wir gesegnet werden von Gott oder nicht, das hängt vieles von uns ab. Amen. Ich möchte beten. Ist das
normal, dass Leute aufstehen hier in der Gemeinde für Gebet oder nicht?
Keine Antworten, wir stehen einfach auf. Wir reden mit den Füßen. Und in diesem Fall Stühlen auch. Unser himmlischer Vater, du bist eine gute. Du bist ein guter Gott. Und du bist auch gut zu uns. Und du gibst uns so viel. Und Gott, wir beten, öffne unsere Augen und öffne unser Herzen, dass wir sehen können, was du für uns tust. Und dass wir dadurch auch dich sehen. Gott, wir wollen nicht die Probleme ausblenden oder das, was noch fehlt und getan werden. Wir wollen das nicht ignorieren, Gott. Aber wir wollen die Wahrheit sehen. Und die Wahrheit ist, du gibst uns sehr viel. Öffne unsere Augen, dass wir das sehen können. Öffne unsere Herzen, dass wir dir dafür danken können. Dass wir tatsächlich zu gesegneten Kinder von dir werden. Wir beten, Jesus, wie du uns gelehrt hast.